In Info der Talk heute mit dem Comedian Michael Mittermeier. Wir duzen uns, weil den Michel duzt man, oder?
Ja, den Komiker duzt man. Also wohl mittlerweile auch immer wieder Junge kommen. Ach, Herr Mittermeier, kann ich mit ihm bitte ein Foto machen? Und ich so, oh mein Gott, bin ich jetzt alt? Aber ich bin einfach, keine Ahnung, komme aus einer Zeit, wo du irgendwie normaler war. Und deswegen, also, wir haben uns ja auch schon mal vor.
Und da wir uns vor 25 Jahren schon mal über den Weg gelaufen sind, da kann man mal sehen, wie lange das schon alles her ist, bleiben wir beim Du. Michael, willkommen im Norden. Nicht gerade die Gegend, wo du, sagen wir mal, die allergrößten Erfolge erzielt hast. Aber Norden, was macht für dich den Charme des Nordens aus?
Na doch, ich kann nicht meckern. Also wenn ich ehrlich bin, also gehört für mich der Norden zu meinen größten Erfolgen. Weil zu einer Zeit, wo aus Bayern keiner rausgefahren ist, also so meine Kollegen, Kabarettisten, die gesagt haben, warum spielst du in Hamburg oder fährst du nach Kiel? Dann habe ich gesagt, ich finde das toll, weil wenn die da oben lachen, dann bin ich scheinbar lustig. Dann ist es nicht nur, weil ich halt bayerisch mal lustig regional was mache. Deswegen war für mich tatsächlicherweise, das ist auch kein Schmus, der Norden immer wichtig. Und er wurde dann besonders wichtig, als 92 ich erstmal in Hamburg war und Quatsch Comedy Club gemacht habe. Damals Mojo Club auf der Reeperbahn. Und ich meine, das war der Anfang einer großen Freundschaft, Liebe und tollen Geschichte.
Das gab es in München, in Bayern gab es das nicht. Diese Möglichkeit, sich einfach auf eine Bühne zu stellen. Dann, das war hier oben Quatsch Comedy Club.
Schrägerweise, wir hatten in München in den 80ern, man merkt, wie lange ich schon dabei bin, gab es ein paar legendäre offene Bühnen. Da gab es das Song Panass, da gab es die Liederbühne Robinson und dann noch eins, das Unterholz. Und da sind zum Beispiel Konstantin Wecker, die kennt auch jeder, Fredel Fesel, aber auch Otto hat da gespielt, Mike Krüger, solche Leute. Und so Ende der 80er konnte man da spielen, aber das hat dann irgendwann aufgehört, die verschwanden alle. Aber comedymäßig gab es nichts. Der Quatsch Comedy Club war der erste Comedy Club, der sagt hat, pass auf, wir machen Comedy.
Thomas Hermanns war somit irgendwie jemand, der dir sehr geholfen hat in deiner Karriere ganz früh.
Definitiv. Und das, wie gesagt, war von Anfang an, war das klar, dass es, also wir sind gute Freunde geworden und eben heute noch. Also das ist, und er war ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Also als Freund, aber auch als Berater. Er hat Regie gemacht von Zept, Back to Life und Paranoid. Und die Programme wären anders geworden. Also irgendwie kriegt man es immer hin, aber das ist schon, das war schon eine super Kombi. Wir zwei waren schon so eine, das war Magic. Also da haben sich zwei getroffen und dann ist es auch besonders geworden. Ich meine, Zepp ist Legende geworden und nicht von irgendwoher.
Ja, das letzte Mal, dass dich der Norden und speziell in Hamburg jetzt sah, ich war auf dem Plakat an den Bushaltestellen.
Ich sah gut aus. Frage, welches Plakat
natürlich. Aha. Ne? Einer, der Hör zu zu Hause hat. Wow, habe ich gedacht, der ist das. Guck mal.
Ja, der eine ist das.
Du machst Werbung, hast aber mal gesagt, man dürfe sich niemals verkaufen.
Das, aber es ist keine Werbung. Ich bin in der Jury von der Goldenen Kamera gesessen, Freunde. Und die ist von der Hör zu ausgerichtet, die Funke Media Gruppe. Und insofern war das für mich klar, zeige ich da mein Gesicht. Und weil, weißt du, es wurde vor allen Dingen nach dem Jahr, wo dann das und hier und mein Ryan Gosling und hier und bla und da war das und so. Wir haben alle viel gelästert. Für uns Comedians war das gutes Futter. Aber ich finde schon, die Goldene Kamera ist ein toller Preis. Ich habe für Jerry Lewis da mal eine Laudatio gehalten und den Preis gegeben. Das war für mich einer der größten Momente, weißt du. Und ich habe Thomas Hermanns die Goldene Kamera mal überreicht mit ein paar anderen Leuten. Und ich habe da eine wirklich persönliche Beziehung dazu. Und ich habe da, wie gesagt, auch extremst tolle Leute kennengelernt. Und als sie dann gefragt haben, gehst du in die Jury, dachte ich so, man kann immer nölen, aber man kann sich auch mal reinsitzen und schauen, wie läuft es denn wirklich ab?
Ich frage nur deswegen, weil auf dem Plakat nicht genau ersichtlich war, dass du A, für die Goldene Kamera gearbeitet hast, war nur Hör zu und dann dein Bild. Einer, der Hör zu zu Hause hat. Das war eine klassische Werbung.
Ich sah geil aus. Also ja, verstehst du?
Das okay, war ein, natürlich.
Also, geiles Bild, weißt du? Alter. Obwohl ich dazu sagen muss, also ich glaube wirklich, also eins meiner besten Bilder ist eigentlich das neue Plakat von Lucky Punch, die Todeswuchtel schlägt zurück. Also ich liebe dieses Bild, da mit Anzug, mit dem Mikro an der Kette. Ja. Ich glaube, das ist Ich glaube, es ist mein coolstes Bild, das ich je gemacht habe.
Dazu kommen wir natürlich noch im Rahmen dieses Talks. Du bist jetzt 30 Jahre unterwegs, auf jeder Bühne Deutschlands, Österreichs, Schweiz, überall gewesen. Tausende von Kilometern auf diesen Bühnen abgerissen. Links gegangen, rechts gegangen, links gegangen, rechts gegangen. Das hat ja irgendwas von, ja, von Bewegungsdrang. Du kannst nicht still irgendwo sitzen und dein Programm machen, wie ein Mann wie Hagen Rether zum Beispiel oder sonst die Leute, die einfach da sind. Du musst links, rechts, links, wie Matthias Riechling, der es auch macht. Das ist Bestandteil deines Programms, oder? Seit 30 Jahren.
Das ist Bestandteil meines Menschen, der in mir wohnt. Also das ist tatsächlich, ich kann nicht anders. Also ich bewege mich, glaube ich, jetzt zum Beispiel im aktuellen Programm, ich bin nicht mehr so hibbelig wie vielleicht bei Zepp, war ich noch extremst drum, aber da war es natürlich, da war ich auch noch also 20 Jahre jünger und es war eine andere Zeit, ein Käppi auffasst und es war ja sehr comicartig, das Programm. Und jetzt stehe ich auch oft da und erzähle mal über Minuten. Und das Tolle ist aber auch, wenn du mal ganz ruhig mit dem Mikro in der Hand stehst und du erzählst und du siehst die Leute, die können gar nicht mehr klatschen vor lauter Lachen, dann ist das natürlich schon auch sehr geil, weil du servierst es ihnen so, dann richtig cool und auch mal stillstand. Aber ich habe schon meine Nummern, wo ich immer noch rumlaufe und rumspringe.
Ja, yeah. Das Plakat, da können wir kurz darauf zu sprechen kommen. Der Coolness-Faktor dieses Plakats ist ja ein ganz besonderer. Du stehst da mit so einer Kette, Mikro in der Hand, jederzeit gleich zuschlagen.
Also das Mikro ist an der Kette, man muss es so sagen.
Das Mikro ist an der Kette, Lucky Punch. Die Todeswuchtel schlägt zurück. Nun muss man allerdings wissen hier im Norden, was das Wort Wuchtel eigentlich bedeutet. Ich habe es dann mal versucht rauszukriegen, ist eine Pointe, richtig? So eine richtig schöne...
Genau, eine richtig gute. Eine richtig ein österreichisches gute. Wort für eine richtig gute Pointe.
Genau.
Und Wuchtel. Und ich mag das Wort, weil es hat eine Wucht durch das Wort Wucht, aber das Liebevolle ist das L, die Wuchtel. Und das macht es liebevoll. Und so sehe ich eigentlich Humor. Du kannst echt hart zuschlagen, aber meine Intention ist nie Hass. Meine Intention ist meist... ist die Liebe oder wenn ich was nicht mag, dann aber gehe ich irgendwie noch so damit um, dass ich sage, ich will nicht Hass in mein Herzen lassen. Und deswegen, ich mag das Wort und ich mag Bruce Lee-Filme, die Todeskralle kehrt zurück, also haben wir die Todeswuchtel schlägt zurück.
Und das Signal, was von diesem Bild ausgeht, hat ja weniger was von einem Superhelden, aber schon irgendwie anspielend. Was sollte das Signal sein, was da von diesem Bild rausgeht?
Du, das Signal, da steht einer, der hat das Mikro an der Kette, der kann jederzeit zuschlagen mit der besten Wuchtel. Und ich habe eine Menge Wuchteln. Also ich mache das sehr lange, jetzt fast 31 Jahre. Und ganz ehrlich, sage ich ganz selbstbewusst, ich glaube, das ist immer noch, also das ist Stand-Up-Comedy, viel besser kann man sie nicht gucken. Und ich habe halt auch viel gemacht, weißt du, und auch im Ausland viel gelernt. Ich gebe es mir auch hart. Mhm. Und deswegen, ich mag diese lustigen Bilder nicht, weil was ist ein lustiges Bild? Aber wenn ihr zum Beispiel, wir haben ja so eine Fotosession gemacht, das war mit Olaf Heines, mein Lieblingsfotograf, der hat Paranoid damals gemacht. Das waren ja die düstersten Bilder, die ich je gemacht habe. So Clockwork Orange, Taxi Driver mäßig, Memento. Und dieses Mal, also es ist ein sehr buntes Fotoshooting geworden. Wir, auf der neuen Homepage sind die Bilder, da habe ich auch Kill Bill zum Beispiel drauf, habe Bruce Lee drauf.
Und Bond ist auch dabei.
Bond ist dabei in der coolen Pose, war so Knarre im Halfter. Und das hat großen Spaß gemacht und ich möchte eigentlich damit, das ist so, das ist auch Popkultur, weißt du, Kill Bill, du hast James Bond und im Grunde genommen das Programm, es ist auch Popkultur drin, die Superhelden tauchen auf. Im Moment ist ja so, alle zwei Wochen kommt ein Superheldenfilm, also mittlerweile sind sie ja scheinbar auch im Dutzend billiger, weil ich meine, Avengers Infinity War ist ja so, es gibt mehr Superhelden wie Menschen, die retten wollen. Also das war früher umgekehrt. Da kam ein Superman und es standen 1000 Menschen. Hilfe, Superman, der Zug ist entgleist. Jetzt stehen da irgendwie verhungerte 20 Leute. Vor denen stehen irgendwie 97 Superhelden und dieser, wer von euch kann kommen? Keiner, ihr seid viel zu wenig für uns. Wir sind mehr als ihr, für euch spielen wir nicht. So, so wie es in der Comedy immer war. Normalerweise, du hast immer gesagt, man tritt nur auf, wenn auf der Bühne mehr sind wie im Publikum. Mhm. Und das habe ich auch immer durchgezogen. Nicht immer. Ich habe einmal waren es einer weniger unten. Da waren wir fünf auf der Bühne und es waren vier im Publikum. Und
echt?
Da habe ich mit Band gespielt. Aber es war der Kritiker da aus München von der Abendzeitung. Und dann habe ich gesagt, scheiße, den brauche ich, damit übermorgen mehr Leute kommen, weil es nur vier waren. Einmal ich, auch schon zwei, weil ich habe ihm gesagt, wenn mehr im Publikum sind, einer geht nicht. Einer ist eine Unterhaltung, 2 ist schon ein Publikum.
Mhm. Und warum jetzt Superhelden? Also das hast du gerade angedeutet. In dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist das natürlich auch ein schönes Thema. Du hast recht, überall im Fernsehen oder beziehungsweise im Kino sieht man die Superhelden wieder auferstehen. Und darum geht es zentral in dem Programm.
Also nicht zentral, die Superhelden sind drin, aber für mich sind sie eine Metapher, weil weißt du, die Leute schreien ja auch scheinbar nach autoritären Staatsmännern wie Erdogan, Putin, Trump, Kim Jong-un, die ihren Sack aufblasen, bis auf Kim Jong-un, der trägt seinen Sack ja am Hals, das wissen wir. Und die Superhelden sind ja auch immer dann, wenn die Leute das Gefühl, ein starker Mann soll für uns kämpfen. Nur das Lustige ist, dass halt mittlerweile bei den Superhelden, jetzt tauchen halt auch Superhelden auf, die wir niemals Comic gelesen haben, so wie Aquaman, wo du sagst, ja. So, the fuck is Aquaman, der Bademeister unter den Superhelden. Und jetzt kommen halt, weißt du, so roter Blitz, grüne Laterne, denkst du, ja, gut, im Straßenverkehr, super Ampelkombi, brauchen wir nicht reden. Das ist die Metapher des Ganzen. Und dann gehe ich aber wieder ins ganz Kleine und spreche über die Superhelden des Alltags. Weißt du, wenn ich bin in der Abendschau gesessen beim BR und da sitzt ja dann so ein Publikum drin, das sind alles so, das ist wirklich Ü70. Also du hast wirklich, wenn einer wegknickt, dann läuft einer hin, weil du weißt nicht, was passiert. Und ich saß so da und der Moderator, ja, und jetzt zeigen wir einen ganz besonderen Bericht über eine tolle Frau, über eine Heldin des Alltags. Und ich dachte so, wow, nicht so, dass so eine Art Wonder Woman. Da meinte er, ja, die Zwiebelkönigin von irgendwo aus Franken. Und ich war so, die Zwiebelkönigin? Really? Und dann kam da so eine junge Frau mit Zwiebelkrone, weißt du, aus Zwiebeln, ist da voll abgegangen. Wenn die Menschheit mehr Zwiebeln essen würde, würde es der Menschheit besser gehen. Und ich war so, ja. Ich, keine Ahnung, was die Zwiebeln für eine Auswirkung auf die
sagt
Menschheit.
Auch jede Kohlkönigin, jeder Weinkönig, all die mal Königin waren, können mit Recht sagen, wenn man mehr von dem Kram isst, den ich vertrete, dann wäre es besser.
Ja, aber
die
Menschen haben nichts anderes mehr zu tun. Bei der Zwiebelkönigin ist ja so, weißt du, das hat ja Auswirkungen auf den Körper. Wenn ich jeden Tag, keine Ahnung, ein paar Zwiebeln esse, dann bewege ich mich wie ein Hovercraft-Boot durch die Gegend. Und weißt du, wenn man weniger Fleisch essen soll, weil ja die Rinder pupsen, dann muss ich sagen, dann muss die Zwiebelkönigin aber abtreten, weil ökologisch gesehen geht das gar nicht.
Beschäftigt sich, ich habe diesen kurzen Gag auch gehört, ja auch mit Helmut Schmidt und auch mit dem Feinstaub und so, all die ganzen Themen, die gesellschaftlich relevanten Themen von heute, sind ja in diesem Programm auch noch drin. Dann würde mich interessieren, Michael, wie so ein Programm, so ein Mittermeier-Programm, vielleicht jetzt auch gerade zum 30., wie das entsteht. Sind das Beobachtungen, die du im Alltag machst? Sind das Texte, die du am Abend irgendwann mal schreibst in deinem Arbeitszimmer? Oder wie entsteht so ein Programm nach und nach? Oder man muss sich hinsetzen und es auch erarbeiten?
Also mittlerweile, früher bin ich länger gesessen vorher und habe viel geschrieben. Habe dann irgendwann gemerkt, zusammen mit meinem Co-Autor Sven Kemmler, den ich liebe, weil wir zwei sind einfach irgendwie zwei Nerds. Also mit ihm kann ich mich über Bruce Lee unterhalten und Friedrich Nietzsche. Die gibt es nicht viele, der Range ist weit. Und mittlerweile schreiben wir ganz wenig, also vorher. Dieses Programm zum Beispiel ist tatsächlich, also ich darf gar nicht die Zeit sagen, wie kurz vorher ich angefangen habe. Das ist nicht gut für meinen Job. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte fast nichts bei den ersten Tryouts. Also dass ich habe Ideen, ich habe Fragmente und ich gehe hoch und spiele einfach. Und es entstehen auf der Bühne, wenn du in der Energie, der Bühnenenergie bist, entstehen die besten Nummern, die besten Formulierungen. Eigentlich ist das für mich ja, das ist, glaube ich, für mich mein Geheimnis, mein eigenes Geheimnis. Wie halte ich mich frisch, wenn ich ein Programm 2 Jahre spiele? Ich ändere es einfach die ganze Zeit. Ja.
Also wenn du heute Abend auf die Bühne gehst, würde das Thema Kruzifix oder weiß nicht, Merkel bei Trump, irgendwas, was jetzt heute in der Zeitung steht, was dich vielleicht anspringt, würde das Einzug finden oder dann eher doch nicht?
Doch, also wenn es mich anspringt. Mhm. Es muss nicht sein, wenn mir aber spontan was einfällt. Ich meine, bei Merkel zu Trump, also ich meine, wer das gesehen hat jetzt mit Macron und Trump, ich meine, man muss dazu sagen, diese beiden Männer haben mehr gefummelt als Donald Trump mit seiner Frau in den letzten 5 Jahren. Also sie schlägt immer seine Hand weg und bei Macron macht dann also hier, machen wir hier und Macron zurück aufs Knie, weißt du so. Und dieses komische Armdrücken, das ja ein bisschen echt aussah, wie so, keine Ahnung, gleichgeschlechtliche Ehe, alles wunderbar, Knorke, Freunde. Und das war wirklich komisch. Und bei Angela Merkel, wie ich sie ja nenne, ist ja die Siri Europas, weil Siri kannst du nicht provozieren. Du kannst dein Handy anschreien, aber du kannst sie nicht provozieren. Und ich glaube ja, dass beim letzten Mal schon, dass Angela Merkel da drin saß und die gibt ihm halt voll die Siri, weil die weiß, komm, bleib einfach ruhig, der hasst mich eh. Genau. Der kann mit mir nichts anfangen. Der weiß, die ist intelligenter, er kann sie nicht anmachen, weil sie gefällt ihm nicht. Also, und er mag sie nicht. So, jetzt sitzt sie da und macht einfach Donald. Wie kann ich dir behilflich sein? Und dann schimpft er so, ja, ihr scheiß Europäer, ihr bescheißt uns Amerikaner. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Und I grab you by the pussy. Ich kenne dieses Wort nicht, bitte wiederholen. Und keine Ahnung, dann zeigt sie mir Pussy-Emoji, die Raute, und dann ist alles gut.
Das ist schön, wenn man sowas auf der Bühne sich vorstellt und so, dann hat man natürlich auch eine ganze Menge Stoff. Und wenn man denn diese Szenen, und das kannst du ja sehr gut, einfach so auch erklärt, brauchst du ja auch ein gerüttelt Maß an Jerry Lewis Faktoren, das heißt Grimassen darstellen, deine Stimme verstellen, der ganze Comic-Kram, der in dir so steckt, das ist natürlich etwas, womit andere nichts zu tun haben und es gar nicht können. Aber bei dir ist es eben, du kannst jede Szene irgendwie nochmal nachspielen und es wird irgendwie ganz anders. Das ist ja gut, das ist eine Gabe, würde ich mal sagen, oder? Ja, das kann man sich nicht erarbeiten, das hast du einfach.
Nee, also sowas hat man, oder? Ja. Oder ist naturell, weil es gibt ja auch großartige Kollegen, die nicht Mimik machen, aber die einfach großartige Nummern und großartige Texte machen, klar, wo aber auch zum Text nicht passen würde im Gesicht. Wenngleich es schon so ist, also das Programm muss auch auf Hören funktionieren. Also wenn ich zum Beispiel eine CD mache, hilft mir mein Gesicht wenig und wird auch von Lucky Punch eine CD geben. Und bisher war es immer so, die Leute haben die CDs geliebt. Wenn ich dann CD-Aufnahme mache live, gucke ich aber auch wirklich drauf, dass ich manchmal die Gesichter weglasse an Stellen, wo das Gesicht der Gag war, sondern füge dann einen Satz ein oder lasse dann das Gesicht einfach weg und lasse den Text wirken. Und das ist ja auch jetzt, wenn wir reden, weißt du, so die Sachen, die ich so erzähle, du hast auch gelacht. Ja. Und es muss auch über das Wort kommen, weil das Wort ist ja die Basis der Stand-Up-Comedy. Und schön ist, wenn dann das andere, ist ja meine Augmented Reality im Grunde genommen, weißt du, meine Mimik, meine Bewegung, also das ist meine Michel-gestützte virtuelle Realität, die ich quasi, die Wirklichkeitsschicht, die ich drauflege, das ist so meine App, so meine Michel-App.
30 Jahre auf der Bühne, das ist echt anstrengend, deinen Körper hast du auch mehrmals überfordert, auf der Bühne umgekippt. Die Fans hielten das aber für einen Bestandteil des Programms und haben nichts gemerkt.
Das ist eine Quatschgeschichte.
Quatschgeschichte.
Ne? Das ist ein völliger Bullshit.
Im Ernst? Es steht, glaube ich, in einem sehr seriösen...
In der Bunte stand eine Seite und ich habe mich bis an meine Grenzen gebracht. Ja. Und dann bin ich umgefallen und dann bin ich ins Ausland gegangen. Pass auf. Deswegen. Ich habe einen zweistündigen Podcast gemacht und habe über 30 Jahre Tour gesprochen. Und da hat jemand einfach aus 3 Jahrzehnten 3 Geschichten... einfach zusammengefügt zu einer, weil es sich einfach saugeil anhört. Weil es
hört sich gut an.
Pass auf, naja, die Urstory war, die ist auch lustig, die Urstory, aber nicht, weil ich meinen Körper dauernd bis. Also das war ein One-Time, das war in den 80er, 88, 89, also sehr lange her. Weil die haben mir geschrieben, das war vor kurzem. Und dann bin ich ins Ausland gegangen, nach Amerika. Und wenn ich ehrlich bin, das Lustige war, es haben mich Freunde angerufen und gesagt, du, geht's dir gut, Alter? Und ich so, ja, mir geht's gut, schön, dich zu hören, wunderbar. Und dann irgendwie nach einer Zeit so, na mal, warum rufst du mich an? Ja, weißt du, ich wollte halt wissen, ob es dir gut geht. Und ich sage, warum soll es mir nicht gut gehen? Ich habe gelesen, du bist umgekippt auf der Bühne und dann bist du, wann? Jetzt irgendwie. Und es war halt so geschrieben. Und die Urgeschichte war damals tatsächlicherweise, ich kann mich noch gut erinnern, da hatte ich ein paar Nächte wirklich, ich habe nichts geschlafen, ich habe durchgesoffen. Es war eine geile Zeit, damals 80er, wir haben es durchgezogen. Und dann hatte ich eine Nummer und da habe ich mir meinen Kopf aufgepumpt. Und den habe ich so aufgepumpt, dass ich aussah, wenn du die Bilder siehst, von, also als William Shatner sehr aufgedunsen war, so plus rot sah ich aus dann auf der Bühne. Ja. Und es war ein Großvater, der dann sterben musste und er starb dann, als er ganz aufgepumpt war. So, jetzt pumpte ich meinen Kopf auf, pump, 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 schieb das Blut rein und dann bin ich wirklich weggeknickt, Kreislauf, weg, war also nicht mehr zugegen. Das Witzige wirklich, und das ist also die Ironie des Schicksals, ich saß auf einem Stuhl bei der Nummer, was eine Sterbeszene war, die ich so am Stuhl spielte und der Großvater sollte dann auch sterben auf dem Stuhl. Jetzt bin ich weggekippt bei der Szene, wo er sterben sollte. Ich mache die Augen auf, denke mir, was ist los, wo bin ich hier? Publikum, die Bühne, guck so runter, guck mich an, ich habe diese Weste an und diese Brille und die hatte ich nur bei dieser Sterbeszene an. Damals habe ich manchmal ein paar so Pseudo-Verkleidungen und dann dachte ich, Wahrscheinlich bin ich gerade bei der Sterbeszene, jetzt spiele ich einfach weiter. Wir haben einfach weitergespielt und die Leute haben geguckt, haben nichts gemacht und nachher kamen Leute, großartig, und wie sie die Sterbeszene gespielt haben. Also ich glaube, das war mein Oscar. Und diese Szene war halt irgendwie 88 oder 89, es ist lange, lange her. Und dass ich dann nach Amerika gegangen bin, meine Auszeit, das war 2003. Also ja, zwischen 89 und 2003
ist einiges passiert.
Einiges passiert.
30 Jahre auf Tour bedeutet auch Stress. Bedeutet viel Hotel, viel weg von zu Hause. Wie kriegt man seine Gesundheit, sage ich mal, in Balance?
Also man muss ja sagen, Stand-Up-Comedian ist kein Beruf, es ist eine Lebenseinstellung. Das, alles, was du gerade gesagt hast, das ist der Beruf. Also es gibt ja viele, die stellen sich das nur so vor, ja, dann spielt man ein bisschen sofort im Fernsehen und dann läuft das alles. Ich habe da schon auch viel im Wahnsinn gelebt. Also das war auch, da war ich seelisch auch oft sozial nicht wirklich kompatibel für mein Umfeld, auch für meine Frau oder meine Familie, meine Tochter. Ich bin halt, wenn ich mich wo reinwerfe, oft schon voll. Also und oder immer und kann das aber immer mehr, das muss ich lernen mit der Zeit, auch stillzustehen, weil der Punkt ist, du am Wochenende, wenn du heimkommst und dann gar nicht runterkommst, das haben wir alle mal, das, klar, das habe ich immer noch, dass man mal jetzt Adrenalin pumpt weiter, aber ich kann besser auch mal, ich kann still sein oder daheim ankommen und sagen, pass auf, jetzt ist wirklich, also ich schaue meine Tochter an, die lacht mich an und okay, was machen wir heute? Und,
aber das muss man sich erst erarbeiten, oder?
Das muss man sich erarbeiten.
Wo man sagt, also ich bin jetzt hier in den 30ern, 20er, 30er, wo der Körper natürlich viel mehr mitmacht. Aber das muss man lernen, dass man sich auch Ruhezeiten nimmt. Weil wenn man sich die Tourpläne anguckt von früher, jeden Tag woanders, das ist, auch wenn es Spaß macht, ja doch auch irgendwie stressig.
Wenn man beamen könnte, wär Stand-Up-Comedian, also noch ein Stern dazu. Nee, ich musste das schon lernen über die Jahre oder wollte das auch lernen und hab halt mit meiner Frau Gudrun, mit der ich fast 28 Jahre zusammen bin, aber auch eine tolle Partnerin, die, also wenn sie nicht so toll wäre, dann wären wir auch nicht mehr zusammen. Die hat mich oft runtergeholt und mir dann auch gelernt. Du musst ja auch, weißt du, ist ja auch ein Punkt. Irgendwann begreifst du, wenn du in der Realität, in der Normalität, im Alltag nicht mehr stattfindest, hast du auch nichts mehr zu erzählen. Weil der Punkt ist ja, wenn du nicht mehr irgendwie ein Leben führst, also auch rausgehen draußen und auch normale Freunde hast und so, dann was willst du erzählen? Und gerade im Moment zum Beispiel im aktuellen Programm Lucky Punch habe ich viele Alltagsgeschichten, weißt du, ich spiegle Sachen von früher, also stell das Maggi gegenüber von heute, wenn das Gluten kommt, also wo, also so, da ist ja ein breiter Range und oder eine Szene in der U-Bahn, die muss dir aber auch passieren, die Szene, weißt du, du kannst nicht immer alles faken, also du kannst nicht immer, was könnte in der U-Bahn passiert sein, was lustig ist, sondern du musst etwas sehen, das muss dich ankicken und aus dem Kick bastelst du dann eine Nummer, also da, weil du auf die Bühne gehst und erzählst, Freunde, das glaubt ihr nicht, was ich in der U-Bahn gesehen habe.
Und das musst du dann auch gesehen haben, es muss authentisch sein.
Das ist der Punkt.
Rüber, klar.
Und deswegen, und da habe ich auch gelernt, auch für meinen Job, fürs Schreiben, fürs Kreativsein, ist es besser, das Ganze auch mal, es war ja damals auch ein bisschen der Plan, 2003, als ich nach New York ging, für ein halbes Jahr alleine, das war schon auch mal stillzustehen, eigentlich, also eigentlich kam dann ja anders, aber eigentlich, weil in Deutschland, als es mit Zepp losging, 98, das war natürlich der Vollwahnsinn. Ich habe nie in meinem Leben geglaubt, dass etwas so passiert, wie das abging. Ja. Und 2002 habe ich dann gesagt, nee, ich würde gerne das auch mal, ich muss es auch mal genießen. Mhm. Und genießen heißt, du musst mal stillstehen und sagen, was passiert hier? Und dann 2002 war ein Jahr, da war ich, stand ich bei Rock am Ring als Headliner neben Lenny Kravitz, ja. Faithless und Santana und war so, was geht hier ab? Aha. Weißt du, 60.000 Leute vor dir und du, das war Wahnsinn und war geil und ich dachte dann, aber das will ich auch mal genießen. Und New York war meine Lieblingsstadt, da war ich sehr oft und da bin ich hin. Gut, ich habe dann angefangen zu spielen in New York, mein alter Traum auf Englisch, aber ich habe mich in mich gekehrt. Also ich war in der Stadt, ich war auch, zwar mit den Kollegen war ich viel unterwegs, den anderen Comedians da vor Ort, aber ich war allein in der Wohnung, ich war allein, ich habe untertags eigentlich mit niemandem gesprochen, bis auf Can I Have a Coffee.
Ja, da kommen wir gleich dann noch dazu, weil das ja ein maßgeblicher und sehr interessanter Part deiner Karriere ist. Ich würde gerne ganz kurz nochmal zu den Anfängen zurück. Geboren bist du 1966 im bayerischen Dorfen, 14.000 Einwohner, wenn man das heute googelt.
Im Kreis, heute ja, damals waren es glaube ich 7 oder 8.
Also. Ja, im Kreis Erding. Als du geboren wurdest, gab es schon deinen Bruder Alfred. Du heißt Michael Fritz. Deine Eltern waren zumindest bei der Namensgebung ein bisschen konservativ.
Ja, Fritz. Das Lustige ist, dass dann, ich muss eigentlich Jahre später danken, weil Fritz wurde eine meiner Highlight-Nummern im englischen Programm, weil mich hat da einer mal als Fritz beschimpft, go home Fritz, also in London, weil ich was gemacht habe, eine Nummer. Und dann habe ich ja da draußen eine Nummer gemacht, dass er sagt, danke Papa, weißt du, jeder Volldepp-Nazi in diesen Filmen heißt Fritz und super Name, aber ist eine schöne Nummer geworden. Ja.
Sehr viel Response im Publikum, das kann man sich ansehen im Netz. Wie war denn deine Kindheit? Würdest du sie als im Nachhinein als glücklich bezeichnen?
Definitiv. Also ich habe eine, glaube ich, total unspektakuläre, eine glückliche, eine schöne Kindheit gehabt. Es war schon auch eine schöne Zeit, weißt du? Und ich verkläre sie nicht. Auch heute ist eine schöne Zeit. Aber, weißt du, auf uns ist noch nicht so viel reingeprasselt. Ich war immer schon ein, der im Kopf wirre Gedanken hatte, weißt du? Wir haben Winnetou und Old Shatterhand gespielt, wir haben Tarzan gespielt, ich war Tarzan, ich war, oder Superhelden, und aber alles mit, weißt du, mit einem Stück Holz. Heute hast du ja, kannst du dir aus dem 3D-Drucker das perfekte Batman-Kostüm rauslassen, so ungefähr. Ja. Und das war damals irgendwie alles ein bisschen analoger, und meine Jugend, ich hatte Kumpels, wir haben uns irgendwie nicht viel um die Welt eigentlich gedacht. Ganz ehrlich, ich war wahnsinnig, einfach nur
München
war weit weg, wir waren einfach, weißt du, wir haben Spaß gehabt, wir sind rumgefahren, haben uns dann mal einen Bus gemietet, tatsächlich ab und an sind mit dem Bus nach München gefahren, haben da die Sau rausgelassen, und der Busfahrer musste halt wieder heimfahren, aber wir konnten alle trinken, weißt du, so. Ja. Ist natürlich nicht gut. Also natürlich, das ist ganz schädlich. Ist logisch, ja. Das ist so, das hätte ich oft gerne rausgeschnitten am nächsten Tag, da muss ich ganz ehrlich sein. Nein, aber es war irgendwie, es war auch eine schöne Jugend, und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich vielleicht anders denke, anders bin und Hang hatte zu. Ich habe damals ja auch schon mit 10 angefangen, mit meinem Bruder zusammen. Wir haben im Fasching, sagen wir, Karneval, haben wir so Sketche gespielt, Karl-Valentin-Sketche. Und so fing es eigentlich an.
Genau, das muss man dazu sagen, denn Bruder Alfred ist auch jetzt Kabarettist, sehr erfolgreich, macht es etwas anders als du. Läuft, glaube ich, auch nicht so viel auf der Bühne rum, so wie du. Der ist weniger hippelig als du, aber ansonsten auch sehr erfolgreich in dem, was er tut. Das war ja ganz früh bei dir jedenfalls, wenn man das so nachliest, nicht klar, dass es diese Richtung geben würde. Ich habe eine schöne Geschichte gelesen, und du kannst mir jetzt sagen, dass sie von der Bunten erfunden worden ist, aber auf die Frage in der 6. Klasse, was du denn werden willst, sagtest du Old Shatterhand oder Krankenschwester?
Ja,
das ist eine sehr schöne Anekdote, finde ich, weil es so kindlich einfach auch sympathisch rüberkommt. So.
Ja, der Punkt ist so, Old Shatterhand habe ich gesagt, weil die Lehrerin hat gefragt, was willst du werden? Und ich war halt in meinen Welten, ich liebte meine Fantasiewelten damals schon, als ich ganz klein war. Und habe ich gesagt, Old Shatterhand, weil ich fand Old Shatterhand einfach mal cooler wie, keine Ahnung, was weiß ich, Straßenbau, whatever, oder Lokomotivführer, Pilot. Ja. Ah. Und dann meinte der, du kannst nicht Old Shatterhand werden, du musst schon einen echten Beruf sagen. Und ich sage, ja, aber das war auch ein Beruf, der hat ja, wie auch immer, nein, du musst jetzt schon was Gescheites werden. So. Und dann hat die halt, und dann habe ich Krankenschwester gesagt, aber aus einer, nicht aus Witz, sondern es hat einen ernsten Hintergrund gehabt, weil ich habe mich wahrscheinlich versprochen, einfach weil Krankenpfleger, das Wort gab es damals noch nicht. Damals waren alle Krankenschwestern. Ja. Aber ich war mit, ich glaube, ich war 3 oder 4, und da hatte ich Gehirnhautentzündung gekoppelt mit Mumps und bin eigentlich fast hops gegangen. Und ich erinnere mich tatsächlich noch, ich lag im Krankenhaus, ich lag in Quarantäne, es durfte niemand zu mir. Und meine Eltern standen immer draußen vor der Scheibe, auch mein Bruder ab und an, und die durften nicht rein, weil es war, also wie auch immer, kann mich auch noch erinnern an diese Rückenmarkspunktion, die ich da, ich kann mich daran noch erinnern, ob ich 3 oder 4 war. Ja. Und die am nettesten war, das war die Krankenschwester. Die war immer da, weil die Ärzte haben sich ja, die kamen rein, so haben laber, weißt du lagst drin, so, oh ja, wolltest reden, und dann ging die wieder raus und sagt so, Götter in Weiß, my ass, weißt du, die Göttin in Weiß war die Krankenschwester. Mhm. Und die war immer da, die war nett und die war da. Und wahrscheinlich kam es einfach raus, weil ich die so im Kopf hatte und ich hatte kein Bild von einem anderen Beruf. Und natürlich im Nachhinein, wenn du, weißt du, wenn du in den 70er Jahren in Bayern sagst, erstmal so Old Shatterhand, der Mann in Leder und dann Krankenschwester, so, da waren die kurz davor, den Exorzisten zu holen. Und
apropos, also, du warst ja auch als Katholik mit der Kirche, bist du relativ früh in Kontakt gekommen. Soweit ich weiß, warst du auch Messdiener.
War ich nie, aber...
Doch das, nicht?
Nee, das, mal die bunte, ich weiß nicht, wer das erste Mal geschrieben hat.
Ist egal.
Nein, das lese ich, das las ich schon vorher. Daran kann die Bunte nichts. Ich habe das auch schon gelesen, ich glaube in der Süddeutschen.
Okay.
Das, irgendeiner schreibt es mal und dann bist du es.
Ja, hätte nicht sein können, oder?
Ja doch, also doch, hätte schon, hätte natürlich hätte es sein können. Ich war auf der Klosterschule, also ich sag mal, wenn gleich, also wenn ich jetzt heute die Wahl hätte, nochmal lieber Messdiener wie Klosterschule, sage ich jetzt einfach mal. Also weil, gut, wie auch immer in der Klosterschule, also das war das Ding, weißt du, als Donald Trump gesagt hat, so Lehrer bewaffnen, damit die Schulen sicherer werden, dachte ich ja an meine alte Klosterschule und dachte, die haben uns noch geschlagen. Ich hatte Pater, die haben uns geschlagen, wenn die Waffen gehabt hätten. Hey, da ist die erste Reihe mal schnell weg. Ja. Meine Theorie, das Lustige war ja, dass ich tatsächlich, ich habe mich mit Lehrern unterhalten und dann haben Lehrer so, und es gab ja in Deutschland Lehrer, die gesagt haben, ja, Lehrer bewaffnen, ja, so eine schlechte Idee ist es gar nicht, aber nicht wegen Amokläufen, sondern wegen dieser Kampfmütter von Arschlochkindern und das ist wieder was anderes. Aber die Klosterschule hat mich dahingehend zumindest geprägt, habt ihr auch Abitur gemacht, dass dieser Spagat, den die Kirche da betreibt, der nicht stimmt, diese Unehrlichkeit in dieser übertriebenen, nur dieses eine ist richtig. Ich habe aber gesehen, was die gemacht haben.
Ja. Und du bist jetzt ausgetreten aus der Kirche, ich glaube schon Jahre her, aber was schon. Ist geblieben von Religion für dich?
Von Religion ist geblieben, ich bin irgendwie gläubig, ich nenne es irgendwie gläubig, wir beten beim Abendessen immer. Also zusammen, meine Frau, meine Tochter und ich.
Das macht ihr noch,
das
jeden
ist,
Abend.
Das ist uns auch wichtig. Wir beten zum lieben Gott und zum Universum. Ich weiß es nicht, was es da draußen ist. Es ist das Universum, es ist eine Energie, es ist Gott. Vielleicht ist Gott die Energie und er ist es. Ich kann auch Gott sagen und dann meine ich vielleicht die gute Energie. Es ist schön, wenn man... oder wir spüren es auch, dass man sagt, man bedankt sich für was ohne Ding. Aber weißt du, ich bin nicht so gläubig. Ich habe ein paar Dinge in meinem Leben erleben müssen. Und wenn es einen gütigen Gott gibt, dann hätte er das nicht gemacht. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, Jesus war da. Jesus hat existiert, real existiert. Es ist nur um ihn, da wäre ich wieder bei einer erweiterten Realität erschaffen worden von all denen drumherum, die dann geschrieben haben, alles überhöht haben. Mir ist es egal, ob er über Wasser gegangen ist. Ich glaube, da war ein Jesus, dass er ein unfassbar charismatischer Mensch war, energetisch eine Ausstrahlung hatte, die Menschen zusammengebracht hat und die Menschen das hat denken lassen, was sie dann später geglaubt haben, über Wasser gehen. Weißt, es ist ja auch etwas, wenn ein Mensch dir so ein gutes Gefühl gibt, dass du glaubst, hey, und wir könnten gegen die Römer aufstehen. Das ist ja auch, das ist ja auch, steckt ja auch dahinter. Weißt, es war ja wie... Wir rebellieren dann gegen die Besatzungsmacht. Weißt du, das wird eigentlich immer nur Jesus, ja, so. Nein, das ist ja auch, er war ja eigentlich auch ein Rebell. Und die Leute fühlten sich inspired bei Jesus. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich habe aber schon oft gesagt, ich habe viele Jesus-Nummern gemacht. Mhm. Also vor allen Dingen, ich glaube, in Zap Back to Life Paranoid waren meine geilsten Jesus-Nummern. Und ich meine, von Katholiken wurde ich beschimpft und alles genannt. Also wirklich so, also ja. nicht sehr gläubig.
Dass es damals diese Internet-Shitstürme noch nicht gab.
Ja, das hole ich mir heute eh wieder ab. Ja. Aber weißt du, ich glaube, wenn Jesus wiederkäme, der würde eher mit mir einen Saufen gehen, wie mit irgendeinem so Bischof, der auch schon lange nicht mehr weiß, was das Leben da draußen wirklich bedeutet.
Du hast dann nach der Schule Reiseverkehrskaufmann angefangen. Jetzt will ich gar nicht wissen, ob dich das wirklich interessiert hat, aber was interessant ist, ist die Tatsache, dass es ein schon oft zitiertes Erlebnis gab, das dich dann hat spüren lassen, dass es das mit der Reiseverkehrsgeschichte nicht ist. Dieses Erweckungserlebnis im Münchner Olympiastadion anlässlich des U2-Konzertes damals.
87,
ja. Ja. ich stelle mir das vor, 15, wie viel tausend, 50?
Nee, so, es war Olympiahalle.
Olympiahalle, okay, 15.000 Leute.
Sind 12, 15 oder was?
Genau, drin, ja. So, jetzt sucht Bono kurzfristig einen Gitarristen, um was mit ihm zu spielen. Wie kommt der dann auf so jemand, der vorne erste Reihe hier brüllt? Oder wie war diese Szenerie?
Kismet, ja, das ist,
ich genau glaub, so war's.
Ich glaube, das ist Kismet. Die Geschichte hat uns beide ja immer wieder zusammengeführt. Ja. Mittlerweile ist ja auch eine Freundschaft geworden, die man so nennen darf. Also, wenn sie er so nennt, darf ich sie auch so nennen.
Also wie gesagt, nur mal ganz kurz zur Erklärung. Da wurde ein Gitarrist gesucht, du standst in der ersten Reihe, hast dich gemeldet und er hat auf dich gezeigt, bist nach oben gekommen, hast was mit ihm zusammen mit U2 gespielt. So.
Genau, People Get Ready, das Lied. Und das Erweckungserlebnis, vielleicht in zwei Sätzen erklärt, war, ich habe damals ja schon auf Bühnen gestanden, habe gespielt, habe auf Fußgängerzonen gespielt, das war die ungleich härtere Geschichte eigentlich. Und mein Soloprogramm hatte ich zu der Zeit schon vorbereitet. Das war so, ich war kurz vor meinem ersten Soloprogramm. Aber der Moment, stand ich da oben und ich habe in dem Moment gewusst, es gibt keine Alternative. Deswegen habe ich den Job gekündigt. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich kann nicht einen normalen Job haben und nebenher auf Tour gehen. Das geht nicht. Das war dann ein bisschen gaga, aber das war einfach so. Ich konnte es nur dann so machen. Und ich habe mich in all den Jahren, wo es, wie wir vorher gesagt haben, wenn mal wirklich zwei Zuschauer da saßen, ich habe mich auch nach dem Abend nicht gefragt, ob ich das Falsche mache oder das Richtige, weil auch der Abend war ein geiler Abend. Und ich habe auch tatsächlicherweise, ich hatte kein Ziel von, oh, ich will 1.000 Leute am Abend haben, ich will 100 Leute oder Ding. Das kam erst viele, viele Jahre später. Ich bin die ersten sicher 5, 6, 7 Jahre getourt und immer, ey, mehr Auftritte, noch ein Auftritt, weil ich fand es einfach Wahnsinn. Das war mein Leben, ist immer noch mein Leben. Und dieser Moment hat mich so gekickt, dass ich nie wieder nachgefragt habe. Und deswegen war der so wichtig.
Auf die Bühne zu gehen, um eine sprechende Unterhaltung zu machen, wann war das in der Schule schon? Nein, das kam ja wahrscheinlich auch dann erst später. Also wenn du sagst, vor diesem Erweckungserlebnis hattest du schon dein erstes Programm fertig, dann wüsste ich gerne, wann du das erste Mal gemerkt hast, dass du sowas kannst aus einer Bühne.
Das war, wie ich vorher schon mal gesagt habe, als ich 10 war, habe ich zusammen mit meinem Bruder so einen Karl-Valentin-Sketch gespielt im Fasching. Und da habe ich irgendwie gespürt, ich habe komisch geguckt an einer Stelle, einmal muss ich lieb gucken, einmal verschämt, einmal ein bisschen doof und die Leute haben gelacht und das habe ich irgendwie gespürt. So. Und ich konnte damals schon auch gucken wie Jerry Lewis, also ich war ein riesen Jerry Lewis Fan auch, immer wenn ich seine Filme gesehen habe, bin ich durchs Haus und habe mich bewegt wie er, geguckt wie er und dann habe ich gemerkt, ja das kann ich und dann haben wir ein Jahr drauf das wieder gemacht und dann immer wieder und dann gab es dann irgendwann so ganze Sketch-Abende, die wir gemacht haben und ich habe dann angefangen, irgendwann in den 80ern habe ich auf den Fußgängerzonen gespielt, habe ich eigene Lieder gesungen, Lieder von Wolfgang Ambros, ein sehr verehrter Liedermacher aus Österreich, Beatles-Lieder auf Bayerisch übersetzt, solche schrägen Geschichten, habe dann auch schon gewusst, man konnte damals nur auf Tour gehen in Bayern, Deutschland, wenn man ein Soloprogramm hatte auf Kleinkunstbühnen. Das ist ja ein ganz anderes Prinzip wie der Comedy Club in Amerika oder in England. Da hast du 10 Minuten, da kannst du touren in den Mixed Nights.
Open Mics, ja, genau.
Und bei uns war es so, du konntest nur spielen, wenn du Soloprogramm. Und das war irgendwie, und ich habe halt entdeckt dann irgendwann in diesen Jahren, wo wir diese Sketche gespielt haben, dass irgendwann war so ein Punkt erreicht, ich möchte gerne alleine was machen, es muss was raus, ich möchte gerne selbst schreiben, ich möchte mich selbst verwirklichen. Klingt immer in Anführungszeichen so ein bisschen komisch und abgeschmackt, aber es war eigentlich so, ich bin auf die Bühne gegangen, um mich selbst zu sein und nicht um, es gab damals kein Ziel von, ich werde hier eine Arena füllen, da gab es ja nicht. Also es gab auch im Fernsehen die Sendungen nicht, wo man sagt, da würde ich gerne auftreten. Es gab den Scheibenwischer und es gab Otto. Otto war der Meister aller Klassen. Man konnte nicht denken, ich werde mal so wie Otto, das wäre ein Sakrileg gewesen. Also ich meine, das ist, weißt du, ich war immer großer Otto-Fan und ich bin es heute noch, weil der hat diesem Land, ey, der hat uns, also der Anfänger in den 70ern, der hat diesem ganzen Land, und zwar, ich meine, am Schulhof, am Tag nach der Otto-Show, standen wir und waren geflasht. Also, wir haben ihn nachgesprochen, gesungen.
Wir konnten alle Sachen, die auf dieser Platte da entstanden sind, konnten wir alles selber machen.
Und das ist ein, hat ein, was erschaffen.
Eine Info, im Talk heute mit dem Comedian Michael Mittermeier. Michael, die schöne Tradition hier in der Sendung ist es, dass man sich ein Stück Musik wünschen darf und dazu zwei, drei Sätze erklärt. Hast du so eine besondere Musik, mit der du was Besonderes verbindest?
Ich habe viele Musik, wo ich was Besonderes verbinde. Ich habe mir an der Stelle, habe ich mir immer ganz oft habe U2 gewünscht, weil ich sage so, ja, damals U2 und dann auf der Bühne. Das wäre jetzt auch wieder so folglich. Ich weiß es nicht. Ich war mit meiner Frau, meiner Tochter, wir waren vor drei Wochen waren wir in New York, in Brooklyn, in der David Bowie-Ausstellung. Und wenn ich ehrlich bin, ich war da 3 Stunden drin, das hat mich so geflasht und habe dann nochmal gemerkt, auch wie wichtig Leute wie Bowie oder Prince eigentlich auch waren für uns, was die uns gegeben haben. Und weißt du, Bowie, Heroes, Helden, das war ein Lied, das hat uns träumen lassen. Weißt du, und ich war ein Träumer. Und ich glaube, ich wünsche mir jetzt einfach Heroes, Helden.
In dieser Originalversion?
Ja, also es gibt ja die, wo er Englisch und Deutsch singt. Mhm. Weißt du, er hat uns träumen lassen. Jeder hat ihn anders interpretiert, Bowie. Jeder hat so sein Ding gefunden. Für mich war es also tatsächlicherweise auch so ein Ding, alles ist möglich. Und der Punkt ist, wenn du aufmachst, wenn du dein System aufmachst, dein Herz aufmachst, dein Kopf, es ist irgendwie alles möglich.
Heroes von David Bowie, eine besondere Musik gewünscht von Michael Mittermeier, heute im Talk bei NDR Info. Ich wollte nochmal zurück zu deinen ersten Anfängen in New York, sich zu sagen, ich muss jetzt mal raus, ich muss nach New York. Weiterbildung funktioniert nicht in der Komfortzone, schöner Satz, finde ich. War es der Grund, weil hier die Herausforderung nicht mehr so groß war und eine andere in New York auf einer Fremdsprachenbühne sozusagen eine viel größere Herausforderung war für dich?
Jein. Also der Punkt ist, die Herausforderung war hier schon noch groß. Er sagt, das nächste Programm muss mindestens so gut werden wie das letzte. Und wenn du sowas vorgelegt hast, Zept und danach Back to Life, es kamen ja noch viele Paranoid danach war nur möglich, weil ich in New York war, in der Form, wie es war. Mein alter Traum war halt mal auch auf Englisch zu spielen. Das habe ich 1992 mal formuliert, 1992, als ich im Comedy Cellar saß mit meiner Frau und habe gesagt, ich würde gerne mal ein paar Minuten auf Englisch machen. Und es ist ja der Nulltest. Es kennt dich keiner, keiner weiß, wer du bist. Es interessiert sich keiner für dich. Wenn die lachen, lachen sie, weil du lustig bist. Und das ist natürlich ein absoluter Nulltest. Und ich wollte das einfach machen und ich kann mich noch sehr gut an meine erste Open Mic Night erinnern in New York, B3 Lounge im Keller unten, und ich habe das Skript noch, also ich hebe alle Skripte auf und damals war dann auch schon Computer, hat man das rein, und ich habe mir das, als ich das Buch Die Welt für Anfänger, gibt es das Taschenbuch auch wieder, da kann man das zum Beispiel auch nachlesen, was wirklich alles genau passiert ist in diesem Ding. Ich habe das Skript gefunden und habe das da abgedruckt, weil es für mich wie ein Dokument waren Nummern drin. Und ich sage, echt, das habe ich gemacht, das ist abgefahren. Und es war dann so eine Mischung, das war für mich auch, weil es war ja eine Zeit, ich bin ja auch ein politischer Mensch, Irakkrieg war gerade ausgebrochen und Bush hatte seinen Höhenflug als seine Zustimmungsraten Wahnsinn und so. Und dann stand ich als Deutscher halt auf der Bühne in New York und habe halt komplette Anti-Bush-Nummern gemacht. Das war damals die Nummer, wo ich dann gesagt habe, danke Amerika, thank you America. Also für über 70 Jahre hat die ganze Welt uns Deutsche gehasst. seit ihr den Irak angegriffen habt, also hasst die Welt euch Amerikaner. Danke dafür. Und es war, ich kann mich noch erinnern, da haben mich Leute, die einen sind gleich voll weggebeamt, gelacht und andere haben mich angeguckt. Das kann ja, Moment mal, Deutscher, wieso ist er so frech zu uns? Und wunderbare Busch-Nummern gemacht und war damals eine Zeit, wo Schwarzenegger gerade so ausloten hat lassen, ob er nicht doch mal antritt für Präsident, ob er nicht vielleicht doch eine andere Geburtsurkunde hat, weiß er so. Und das war eine wahnsinnige Zeit und ich habe da viel gelernt.
Angst hattest du aber nie, oder?
Ich war, hey, vor diesem kleinen Open-Mic-Night-Auftritt, da wo, keine Ahnung, 25 Leute saßen, davon waren halt 15 Comedians. Ja. Ich hatte die Hosen sowas von voll.
Nach dieser ganzen Tourerei kommt man immer wieder gerne nach Hause. Was ist denn für dich eigentlich Heimat in einem Bundesland, wo Heimat ja großgeschrieben wird?
Ja, und zwar jeder Buchstabe und am Schluss zwei Ausrufezeichen, weißt du, und dann noch unterstrichen und dahinter wird ein Kreuz gehängt, jetzt seit neuestem. Also das I wird wie ein Kreuz quasi da geschrieben, also H-E, Kreuz, Matt. By the way, das ist schön.
Hashtag, guter Hashtag.
Das muss ich mir merken, ja. Das merke ich mir tatsächlich jetzt. Weißt du, Heimat, ich bin verwurzelt mit Bayern, das ist meine Bayern, das ist meine Heimat. Ich bin nie weggezogen, all die Jahre, weißt du, Köln war plötzlich hip als Comedy-Szene. Mhm. Ich habe gesagt, nee, aber warum soll ich hinziehen? Ich kann auch hinfahren, wieder heimfahren. Meine Freunde sind zu Hause, bin ja mit meiner Frau sehr lang zusammen, dann, die wäre mit mir nie nach Köln gegangen. Ich habe gesagt, so bei aller Liebe, also ich liebe dich, aber Köln, auch Hamburg, wunderbar. Ich habe tatsächlicherweise, Hamburg war immer meine zweite Favorite-Stadt in Deutschland, vor Berlin, weil ich aber auch hier so viel Geschichte hatte mit dem Quatsch Comedy Club, viele Freunde. Und ich dachte, ich nehme die Städte mit, ich nehme das Gute der Städte mit und gehe wieder nach Hause. Und Heimat ist für mich natürlich mittlerweile sehr da, wo meine Familie ist, die Kernfamilie ist, meine Frau, meine Tochter, meine Eltern wohnen auch 60 Kilometer weiter. Ich habe einfach viele Freunde auch und ich habe Freunde, die habe ich sehr lange. Und obwohl ich nicht immer sehr sozial kompatibel war, weil ich viel unterwegs bin, aber jetzt letztes Wochenende war ein Kumpel bei mir, den kenne ich länger wie meine Frau, weißt du, mit dem habe ich studiert, 87 ja. Und seit 87 und habe noch ein paar noch von davor aus der Jugend. Das ist meine Heimat.
Verheiratet, Tochtergeburt war natürlich eine große Dimension im Leben, hat dich mutmaßlich auch ein bisschen verändert.
Ja, aber als Mensch habe ich mich nicht verändert.
Also nö, aber ist schon ist eine Dimension im Leben, die man nicht kannte und die schon was mit einem macht.
Das Wesen bleibt ja gleich in dir, aber natürlich kommt eine Dimension hinzu. Meine Tochter hilft mir schon auch sehr, wenn ich die anschaue, weißt du so, und manchmal, oder auch nur ein Bild, man ist weniger angry, wenn man sagt, komm, lass stecken, ist alles gut. Dinge, die einem früher aufgeregt haben, da sitze ich heute da. Bin natürlich auch, weißt du, nach so vielen Jahren, ich will es immer noch wissen. Ich will immer noch das nächste geile Programm wissen. Ich habe ja bewusst irgendwie sonst nichts anders gemacht eigentlich, obwohl in nächster Zeit ich mal das ein oder andere neue auch mache, ohne zu viel zu verraten.
Ja, wenn du dir noch was wünschen dürftest für die Zukunft, privat, beruflich, was wäre das? Das nächste Programm und Gesundheit?
Weißt du was? Ich war gestern in einer Talkshow, wo eine unfassbar traurige Geschichte war, die aber auch Hoffnung gegeben hat, wo die Mutter gestorben ist, Anfang 40 an ALS. Und sie ist diese Familie, die hat dann ihren Kindern Briefe geschrieben. Und das ging wahnsinnig zu Herzen. Und ich sage ganz ehrlich, das ging mir auch vorher schon so in den letzten Jahren. Das ist so wichtig tatsächlicherweise, wenn du gesund bist. Ich weiß, was das heißt. Deswegen tatsächlich, ich wünsche mir am allermeisten, dass wir gesund bleiben und dass es uns da so gut geht. Und meinen Freunden, meiner Familie, ich wünsche der ganzen Menschheit natürlich, weißt du, das ist wirklich die Basis. Natürlich wünsche ich mir noch gerne, also gute Auftritte zu machen, ein neues Programm, aber ganz ehrlich, das verschwindet so dahinter, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auf Tour gehen. Und deswegen, also man muss auch auf sich gucken, auch nur wenn es dir seelisch gut geht, kannst du auf Tour gehen, weil das ist schon ein Beruf, wo du kannst vor die Hunde gehen, du bist mit allem konfrontiert. Es ist deine Entscheidung, nimmst du die Drogen, nimmst du nicht. Also, und ich sehe Kollegen sterben, Musikerkollegen und einige von denen jünger als ich, einige Jahre jünger. Und da guckt man auf die Dinge nochmal anders. Und das ist tatsächlich, that's the key.
Michael Mittermeier bei NDR Info im Talk. Ganz herzlichen Dank, alles Gute für dich.
Ja, danke schön.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.